FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast, diesmal in der präösterlichen Folge. Und dementsprechend hat Markus sich ein Getränk aus der Portweinkasse gegönnt. Und zwar einen...
Was Portwein. Ist es, Markus? Ein weißer diesmal, so ein kleiner Likör. Ich sage jetzt nicht den Hersteller, das ist ein bekannter deutscher Discounter. Und von wegen österlich, 50% unserer Anwesenden heute sind Österreicher. Passt.
Das stimmt. Wir sind heute seit langer Zeit quasi, wir sind fast live, könnte man sagen. Also es trennen uns nur wenige Stunden von der Veröffentlichung, weniger als 12. Dementsprechend könnten wir auf aktuelle Ereignisse eingehen. Ich kann aber so viel schon mal vorwegnehmen, machen wir nicht. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, das, ich würde fast sagen, ein Evergreen Deutschlands ist. Also man könnte sagen, es begleitet uns schon mehrere Jahre, und wir setzen die Serie fort. Und zwar, was muss denn in Deutschland so passieren? Welche Handlungsempfehlungen hätten wir denn oder haben wir denn an die aktuelle Regierung, was sie denn dringend mal angehen sollten? Und ein Thema, vielleicht hat der ein oder andere schon erraten, wir lassen eine kurze rhetorische Pause.
Bevor, ich darf spoilern, ja. Für die Geschichtsfanatiker unter uns. Es gab das Thema schon mal in den Jahren 1807 bis 1815. Und wenn ich jetzt sage, Stein und Hardenberg, dann müssten jetzt die
eingefleischte Hörer
leuchten.
Eingefleischte Hörer unseres Podcasts sollten eigentlich jetzt schon wissen, was kommt.
Eingefleischt? Sage ich ja sonst immer nur bei Vegetariern.
Eingefleischter Vegetarier?
Ja. Mein Lieblingsoxymoron.
Ist auch wirklich schön.
Wer jetzt Lust hat, kann zur Wikipedia greifen und A, Oxymoron nachgucken. B, Liebling und C, das, was jetzt gleich kommt. Was war 1807 bis 1815?
Oxymoron ist unter Viehzucht zu finden, oder?
Sauerstoffverarbeitung. Wenn dumme Leute in Sauerstoff, dumme Leute Sauerstoff mit Sauerstoff reagieren, dann ist das ein Oxymoron. Womit wir das Thema abgearbeitet haben.
Wenn ohnehin schon Trägerverstand weiter einrostet.
Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Fe2O3, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja, ne? Spannungsriss Korrosion. Wenn die Leute vor Spannung da sitzen und es zu einem fürchterlichen Riss in unserem Ablauf kommt.
Ja. Also beinahe wäre es soweit gewesen, aber zum Glück, wir konnten es immer abwenden. Das Thema ist, wir haben die Leute jetzt lange genug auf die Folter gespannt. Das Thema ist selbstverständlich Bildung. Ich glaube, die meisten haben es erraten, worum es geht. Und zwar aus mehreren Gründen. Also ich denke mal, damit lohnt es sich auch anzufangen, bevor wir zum schon angekündigten wissenschaftlichen oder historischen Abriss kommen, was denn damals schon mal passiert ist. Unter gänzlich anderen Vorzeichen in meinen Augen oder mit einer gänzlich anderen Intention, als das heute, glaube ich, der Fall sein müsste. Aber da kommen wir gleich zu.
Es ging um eine Transformation, eine gesellschaftliche. Ja. Da kriegen wir gleich den Bogen hin. Also insofern, Spoiler.
Ja.
Okay. Ja.
Warum ist Bildung denn überhaupt so wichtig für Deutschland? Könnt ja sagen, ist ja egal. Dann sind die Leute halt nicht mehr so schlau. ChatGPT weiß ja eh alles. Ja,
genau. Warum denken? Hauptsache, man kann schreiben und Fragen formulieren.
Ist das nicht auch schon Teil der Bildung?
Ja gut, da denken ja die Fingerspitzen. Gut, wenn man die Tastatur beherrscht, umso besser. Wenn die Frage nur ist, ChatGPT löst meine Hausaufgabe, dann ist ein bisschen kurz gedacht, ne? Das ist eine interessante Frage. Also wenn diese Dinge in den Schulunterricht eingehen, wie geht man mit dem Thema um, ne? Aber kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
Auf jeden Fall. Kommen wir wahrscheinlich drauf. Aber vielleicht, um wirklich mal ganz von vorne anzufangen, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Bildung eigentlich gerade für ein Land mit Standortfaktoren wie Deutschland, also wenig Bodenschätze und wenige sonstige Wirtschaftsfaktoren, die man vertreiben kann, ist damit eigentlich Bildung, Wissen und Wissensgenerierung, die in meinen Augen nur möglich ist, wenn ich ein entsprechendes Wissen vorher habe. Ja, ein ehemaliger Chef von mir sagte immer, Wissenschaft kommt von Wissen schaffen. Ja.
Klingt nach akademischem Umfeld.
Ja, ich sag mal, es waren Ingenieure, sein Vater war allerdings Physiker und das hat man gemerkt. Also das waren auch richtige Wissenschaftler. Aber in dem Sinne, das, was Deutschland lange Zeit ausgezeichnet hat, war halt ein hervorragendes System von Akademikern, Ingenieuren und dergleichen mehr, die auch Mehrwerte geschaffen haben und auch Dinge vollbracht und konzipiert haben, die in anderen Ländern, sagen wir mal, nicht die gleiche Qualität oder nicht die gleichen Standards hatten.
Jetzt müssten wir mal einen Antagonismus aufbauen. Ich versuche das mal. Und zwar den geschichtlichen, der wirklich passiert ist, versus dem Ende der Geschichte, das, was noch passieren wird. Es gibt ja ein, wie ich finde, mindestens mal interessantes. Also ich stimme, glaube ich, nicht einer einzigen der Thesen zu, dieses Buches. Aber es gibt ein interessantes Buch, das durch die Bestsellerlisten wandert. Und das ist ja das von Ulrike Herrmann, in dem sie wieder mal, glaube ich, das hat ja so ein bisschen Tradition, die Grenzen des Wachstums versucht zu beschreiben und sagen wir mal die Zwangsläufigkeit von Degrowth einläutet und letztlich auch logisch herleitet. Jetzt glaube ich, dass in dem Buch mehrere Fehler in den Prämissen sind, damit die ganze Logik aufgeht. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist das, was du eben sagtest, Björn. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt mal den Gedanken ganz umdreht und sagt, also der Kapitalismus, das ist ja unser Lieblingsthema in diesem, also eins unserer Lieblingsrandbedingungen in diesem Podcast, sorgt ja für erhöhten Energieverbrauch. Das kann sich die Menschheit eigentlich gar nicht leisten. Ich lasse jetzt mal den Faktor Einstrahlung, Abstrahlung weg, sodass wir sagen könnten, in 400 Jahren, da gibt es ja auch Modelle, kommt es dann zu einer Energieübermenge auf dem Planeten. Das heißt, wir werden schon deswegen warm, weil wir die bis dahin erzeugte Energie gar nicht mehr wegkriegen. Das ist ja anders als das CO2-Problem, das momentan diesen Treibhauseffekt erzeugt. Denn das Abschallproblem würde dann noch größer werden. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. 400 Jahre ist ja noch ein bisschen weg. Aber wenn man jetzt zurückgeht und sagt, das ist ein grundsätzliches Kapitalismusproblem, also ich mache jetzt mal diesen Herrmannschen Schluss, dann führt das also nach Abstellen einiger anderer möglicher theoretischer oder praktischer Lösungsmöglichkeiten dahin, dass man nur noch einen Korridor hat, in dem man sich bewegen darf. Der Korridor führt dann ganz vereinfacht und verkürzt gesagt dahin, es muss ein Abstellen des Wachstums geben. Das heißt, das geht sogar noch weiter. Es geht nicht nur um das Abstellen und Eindampfen des Wachstums, sondern es geht um Rückwärtswachstum. Wenn jetzt die Degrowth-Bewegten hiermit argumentieren würden, würden die sagen, Markus, du hast das falsch verstanden, da ist ein viel größeres, komplexeres System dahinter, das wissen wir, das konzidieren wir jetzt auch, aber vielleicht so der Kerngedanke hier in unserem Fall, den wir hier brauchen, ist, es geht zurück auf ein, sagen wir mal, so ein Bruttosozialproduktumfeld oder gesamtwirtschaftliche Leistung, wie man immer das berechnet und nennt, ungefähr, dass das einem von so 72 bis 1978 entspricht. Also die Älteren von uns waren damals noch klein. Ich bin damals, glaube ich, gerade aus der Grundschule gekommen. Und wir hätten jetzt gesagt, nö, es gibt eigentlich was Besseres als die Wirtschaftsumgebung von 1978. Aber das nehmen wir jetzt mal als Basis. Und dann ist ja die Frage, wovon leben dann die Leute und wo arbeiten die alle? Und dann ist tatsächlich, jetzt kommt das Interessante, und für diesen Antagonismus, dann ist in der Folgerung von Frau Herrmann, also haben die Leute nicht alle Arbeit in der Wärmepumpen-Kühlschrankindustrie, oh Wunder, sondern nicht. Tatsächlich, viele gehen zurück in die Agrarernährung. Also viele arbeiten auf dem Land oder in der Forstwirtschaft. Das ist wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Teil der Forderung dieses Buches. Forderung respektive logische Folgerung. Und jetzt komme ich zu dem Antagonismus. Jetzt schlage ich diesen Bogen und sage, aha, was ist denn passiert zwischen den Jahren 1807 bis 1815? Das waren für die Geschichtsfans unter uns, die meisten werden sich's gedacht haben, die preußischen Reformen. Und die preußischen Reformen haben Preußen verwandelt. Das war also eine heute würden wir sagen, eine Transformation, ja, von einem absolutistischen Ständestaat, der natürlich dann auch ein Agrarstaat war. Es gab Manufakturen, das heißt eine Vorstufe von dem heutigen industriellen Kapitalismus, wir würden sagen präindustriell vielleicht. Das heißt, man hat deutlich weniger Energie verbraucht, aber man hat schon in wiederholbarer, repetitiver und vielleicht auch ein bisschen standardisierter Form produziert. Das Beispiel, was mir immer einfällt, ist das Geschirr, das ich im Schrank habe. Das kommt aus der zweitältesten Manufaktur in Deutschland. Und das ist dann schon, heute würde man sagen, in so einem Mengenbetrieb produziert worden. Das war also jetzt nicht mehr so reiner Handwerksbetrieb, sondern diese Zwischenstufe zwischen Handwerk und industrieller Massenfertigung, die sich dann dadurch nicht nur durch den Standardisierungsgrad unterscheiden würde, sondern vor allem auch durch den Maschinen- und Energieeinsatz. Dieser Maschineneinsatz ist das, was Frau Herrmanns Idee nach unsere Probleme erzeugt. Darüber kann man jetzt streiten. Ich glaube, der Gedanke ist falsch. Denn auch im Sozialismus zum Beispiel, das ist also kein kapitalistisches Phänomen, auch im Sozialismus oder im Kommunismus hat man Maschinen eingesetzt und das war eine völlig andere Wirtschaftsform. Sagen wir mal, das ist vielleicht das, was unsere Gesellschaften seit Beginn der Industrialisierung überhaupt auszeichnet, unabhängig von der politischen Gesellschaftsform. Und jetzt hat man also diesen Ständestaat gehabt, der sehr absolutistisch geprägt war. Ein Monarch hat im Prinzip die Ansage geschoben, würden jüngere Leute heute wahrscheinlich sagen, durfte auch alles ansagen, hat im Prinzip auch die Entscheidung an die Spitze, so planwirtschaftlich, vielleicht nicht planwirtschaftlich, aber zentralistisches System. Das ist ja das, wovon auch einige sagen wir das als Utopie sehen, ja, dass also ein zentralistisches System zu besseren Entscheidungen kommt als ein dezentrales. Und das war so ein zentralistischer Staat, den möchten wir heute vielleicht nicht wiederholen. Ist nicht unbedingt demokratisch, ne? Also Absolutismus ist vielleicht so das krasse Gegenteil der Demokratie. Es war vor allem ein Agrarstaat. Und es kam auch zu einem völligen Zusammenbruch, das war die Folge Napoleons und der krassen Siege Frankreichs über die absolutistisch traditionellen Armeeformen Europas in der Zeit. Und da haben halt von Stein und von Hardenberg gesagt, wir müssen was tun. Und so sind die Reformen eingeleitet worden. Und damit ist die Bildungsreform entstanden. Also Bildung hat man erkannt als einen ganz massiven Hebel, um Preußen damals, also eins der damaligen, richtig Deutschland in der Form hat es ja nicht gegeben, Preußen und Habsburg waren ja die zwei führenden Großmächte deutscher Sprache zu der Zeit. Ansonsten war das ein Flickerlteppich. Aber was war also die Kernidee dahinter? Dass man gesagt hat, wenn diese Transformation gelingen wird, wenn man überhaupt nicht nur ein aufgeklärter Staat werden will, sondern die Aufklärung umsetzen will in alle Möglichkeiten, die sich daraus bieten, also Anwendung der Naturwissenschaften, ein etwas offeneres politisches System, moderne Militärarchitektur, das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dann braucht man eine gebildete Bevölkerung.
Und ich würde jetzt einfach mal sagen, daran hat sich jetzt erstmal tendenziell nicht so viel geändert, respektive um den ersten Teil, den du eben angeführt hast, mal zu referenzieren. Das ist ja jetzt die Perspektive einer Gruppe. Ich mag noch, also ob Minder oder Mehrheit, mag ich noch nicht mal zu beurteilen, aber es ist jetzt erstmal eine Gruppe und es scheint auch irgendwie eine Bewegung zu sein, zumindest in meiner Wahrnehmung, die sich jetzt erstmal aus Deutschland speist. Also mit Sicherheit gibt es auch Befürworter in anderen Ländern, aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es dort besonders großen Anklang findet. Die Schwierigkeit an solchen Vorhaben, selbst wenn sie theoretisch richtig wären, und ich gehe noch nicht mal davon aus, dass es so ist, dass wenn ich isoliert ein derartiges Vorhaben starte, ich eigentlich nur eine einzige Sache erzeuge, nämlich dass ich selber vollständig abgehangen werde. Dementsprechend kann das zum großen Teil nicht funktionieren. Das ist das eine. Und unabhängig davon ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, und da kommen wir wieder zurück zu dem Bildungsthema, das Wachstum der Menschheit, der Wirtschaft, wie auch immer man es nennen möchte, ist halt immer miteinander verkoppelt. Also das heißt, dass die Wirtschaftssysteme gewachsen sind, hat auch den Wohlstand und das Wohlergehen der gesamten Menschheit gefördert, und beispielsweise, dass Agrarwirtschaften nicht mehr oder dass nicht mehr so viele Leute in der Agrarwirtschaft wirtschaften müssen, so ist der richtige Satz, ist ja eine Errungenschaft moderner Technologien. Diese moderne Technologie wurde aber nur möglich, durch Bildung und eine entsprechende Aufklärung und den Einsatz von Naturwissenschaften, von naturwissenschaftlichen Methoden und von wissenschaftlicher Methodik.
Die dann wiederum auch in die Bildungsgesellschaft fließen muss, denn irgendwo muss das Ganze ankommen. Ich glaube, was man unterschätzt, ist diese Tatsache, es reicht eben nicht, wenn wir so ein paar Akademien haben, und da wird dann irgendwie das Geistvolle erzeugt. Denn irgendwer durch die ganze, also alle Stufen der Gesellschaft muss das irgendwie ankommen. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist immer, mein Lieblingsbeispiel war die Computer- und Fernseherproduktion. Ich habe in der Studienzeit mein Lieblingspraktikum bei einem großen deutschen Automobilhersteller gemacht, ich glaube im Großraum Norddeutschland. Und wenn immer ich 5 Minuten frei hatte und auch nach den Schichten, wenn also alles fertig war, bin ich durch diese ganzen Werkshallen gelaufen. Ich glaube, es waren damals über 20. Und man konnte, damals war die Fertigungstiefe noch extrem und es gab noch ganz viele Menschen. Was man also sah, war das Entstehen eines Automobils. Von der ersten Stufe Gießerei kam irgendwas raus, da hat man also aus flüssigem Stahl Motoren gemacht. Und ganz am Ende entstand, glaube ich, ein Transporter, wenn ich mich recht erinnere. Und zwischendurch wurde, also Ventilschäfte, Ventile, Radkappen, Felgen, das, natürlich die Karosseriebleche, die Lackiererei, die Polsterei, also das gab's alles damals noch, das konnte man alles noch in diesen Schrittfolgen sehen. Und das ist alles dann entstanden und durch magische Hand kam am Ende dieser Fertigungslinie ein Auto raus, das irgendwie ansprang und vom Band rollte. Und all die Leute, die zwischendurch in diesen Prozessstufen da gearbeitet haben, die wussten das ja nicht. Die konnten ja nicht den gesamten Ablauf beschreiben und geschweige denn umsetzen, geschweige sich denn ausdenken. Aber jemand hat ihn sich ausgedacht, damit unten im Band, damals waren das teilweise ungelernte Arbeiter, manche waren Facharbeiter, aber man hat die Arbeit in unzählige Teilschritte runtergebrochen. Und jemand muss das tun. Das heißt, jemand muss das Gesamtkonstrukt verstanden haben. Das reicht aber auch nicht, wenn wir jetzt akademisch sagen, na, ich weiß, wie ein Automotor funktioniert. In der Theorie kann ich einen Verbrennungsmotor beschreiben. Und hinten sagt jemand, ja, in der Theorie, in der Praxis kann ich am Fließband stehen und einen Ventilschaft einsetzen. Und dann dazwischen sind eben noch unzählige Schritte in der Definition und Zerlegung dieser Arbeit. Und jedes Mal ist, glaube ich, ein anderes Stück Bildungsgesellschaft erforderlich, um das zu tun. Also auch das Schaffen von Arbeit, sei denn alle sollen in der Landwirtschaft arbeiten, ne? Das ist dieses Degrowth-Thema, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, wir gehen jetzt nicht auf diese massive Degrowth-Idee, dass wir alle zurückgehen auf die Wachstumsgesellschaft. Also wir sind heute, würde man sagen, postindustriell. Damals hat man noch gesagt, mittenindustriell, man war noch mittendrin. Und wir gehen jetzt auf diese 78er Gesellschaft zurück, wo eben alle, ein großer Anteil der Gesellschaft massiv in der Forst- und Landwirtschaft arbeitet. Wir können auch gleich mal angucken, was dann in Preußen zu der Zeit passiert war. Dann würden wir sagen, das sind eben auch genau wie du sagst, keine Wohlstandsgesellschaften. Und dann kann man vielleicht sogar davon absehen, dann würde ich vielleicht sogar noch diskutieren und sagen, brauchen wir diese Bildung? Und wenn man jetzt ganz bösartig ist und dahinter sogar eine Verschwörung vermutet, dann könnte man ja auch sagen, für manche Strömungen in der Gesellschaft ist das ja auch eigentlich eine tolle Vorstellung. Je blöder die Menschen sind, ganz unhöflich gesagt, desto mehr kann ich doch mit denen machen, desto weniger Auswege an dieser Forst- und Agrargesellschaft vorbeizukommen, habe ich ja dann noch. Denn Fernseher, Computer oder komplizierte Autos bauen, ich könnte keine Computerlinie betreiben. Ich könnte dir nicht sagen, wie sie aussieht. Ich kann dir ganz grob theoretisch sagen, wie ein Computer funktioniert, aber diese Fertigungsschritte, die würde ich heute nicht mehr verstehen. Ich könnte dir auch nicht sagen, was alles zu tun ist, um eine Festplatte zu gestalten und auszulegen und zu konstruieren. Ich könnte dir auch nicht sagen, wie ein Chip gebaut wird. Alles ja, ich könnte das so auf Sendung mit der Mausniveau vielleicht noch grob meinen Kindern erklären, wenn die jetzt so, oder bald sind es meine Enkelkinder wahrscheinlich, die so irgendwie so 3 oder 5 Jahre alt wären, aber genauer könnte ich es nicht. Ich könnte unmöglich eine Fertigungslinie betreiben. Ich käme vollständig an die Grenzen meines Verstands. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die sowas können, denn es gibt die Dinge ja. So, das heißt, die erste Frage ist, glaube ich, was für eine Gesellschaft wollen wir? Und wenn wir sagen, wir wollen keine Gesellschaft, die ausschließlich auf Forst- und Agrarwirtschaft beruht, oder sagen wir zu einem großen Schwerpunkt, dann glaube ich wiederum, dann ist die Ausweglosigkeit und die Alternativlosigkeit tatsächlich, wir brauchen dann eine Bildungsgesellschaft. Die Preisfrage, glaube ich, die wir jetzt demnächst mal stellen können im Verlauf jetzt dieses Podcastes, ist es, nähern wir uns eher dem einen Ast oder eher dem zweiten? Wie gut ist unsere Bildungsgesellschaft heute noch und was kann die? Aber vielleicht gucken wir ganz kurz noch in diese preußischen Reformen nochmal nach rein, denn meinem Verständnis nach haben die noch eine zweite Implikation. Jetzt müsstest du mich fragen, damit das weitergeht. Was ist denn diese Implikation, Markus?
Um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, dass das nur ein Zwischensatz ist, an dem du sofort anschließt. Aber was ist denn diese Implikation?
Ich hoffe, die Geschichtswissenschaftler dieser Erdkugel lassen mich am Leben, wenn ich mit meinem ich möchte nicht in so eine Diskussionsebene eines berühmten deutschen Soziologie-Germanistik-Philosophen, der, glaube ich, auch einen Podcast betreibt, hineinkommen, so nach dem Motto, der weiß alles und das ist alles falsch, was der erzählt. Aber wenn ich das in der Schule richtig verstanden habe, ist, also ich bitte jetzt wirklich massiv um Korrektur und bitte alle Tomaten vorm Werfen, also an die Geschichtswissenschaftler jetzt aus der Dose zu nehmen. Dann bin ich schon zufrieden. Mit dem Rest lasse ich mich ein, was ich jetzt Unsinn rede. Viele Jahre später, ja, also diese preußischen Reformen waren ungefähr so in dem Großraum 1807 bis 1815. 1815 kennen einige noch Wiener Kongress, Grundordnung, Neuordnung Europas. Viele sagen heute, wenn ich das auch richtig verstanden habe, da ist so im Wiener Kongress sind, also war ja so eine der ersten Varianten, dass man in Deutschland sich mal auf Führungsebene, könnte man sagen, heute politischer Führungsebene, nicht demokratisch natürlich, ja, geeinigt hat, dass man ja Konflikte auch anders lösen kann. Man kann sich natürlich die Schädel einschlagen, man muss das nicht tun. Es gibt auch andere Varianten. Und daher 1815 als Ende der Reform. Und jetzt unterstellen wir mal, dieser Wandel, der vom Stein hat, glaube ich, hinterher gesagt, Mensch, ich wollte eigentlich 100% Reform haben. Ich habe irgendwie 1,5% durchgesetzt gekriegt, so wie immer bei so Schröderschen 2010-Agenten, ja, wo man nicht auch sagt, da ist eigentlich nur ein Bruchteil umgesetzt worden. Aber bei dieser 2010er-Agenda hat man, glaube ich, gemerkt, selbst der Bruchteil hat ja Deutschland schon in den 2000er Jahren in die Liga der konkurrenzfähigen Industriestaaten befördert. Ne? Vom kranken Mann auf einmal zum führenden Industrieland wieder. Und damals war das also auch so. Es war also die Grundlage zum Wendepunkt vom absolutistischen Agrarstaat zum aufgeklärten Nationalstaat und Industriestaat. Und das war ja dann nachher auch die Basis der 71er Einigung. Da hat man dann irgendwie unter preußischer Führung dann Deutschland ganz vereinigt. Und wann ist das passiert? Am Ende des Deutsch-Französischen Kriegs. Das ist jetzt nicht so ein schönes Ereignis in der europäischen Geschichte. Auf all diese Kriege hätte man vielleicht auch verzichten können, aber sei es wie es sei, man hat dann damals Frankreich, aus heutiger Sicht würde man sagen, unerträgliche, also unverschämte, unmenschliche Reparationszahlungen aufgebürdet. Die Franzosen mussten das dann brav bezahlen. Das hat dann zu diesem Industrialisierungsschub von 1871 geführt. Und wenn man so durchs Ruhrgebiet fährt, das finde ich immer erstaunlich, dann sieht man noch ganz, ganz viele Villen und Bauten. Das verfällt leider heute alles. Das ist zum sehr großen Teil. Man sieht ganz tolle Häuser. Wenn man sich also für Architektur interessiert, wird man diese Gründerzeithäuser sehen. Auf vielen stehen auch noch die Zeiten der Errichtung eingeprägt. Und da sieht man eben Zahlen zwischen 1880 und 1900. Die sind das richtig so über den Türrahmen noch eingeprägt. Daher weiß ich das, sonst wüsste ich es gar nicht. Und warum konnte dieses Geld, diese unglaublichen Reparationszahlungen damals überhaupt verwurstet werden? Weil man 60 Jahre vorher diese Bildungsreformen geschaffen hat. Dadurch war aus einem völlig ungebildeten Agrarland eine Generation, ein, zwei Generationen jetzt gekommen von Menschen, die konnten lesen, schreiben und rechnen. Das war im Verhältnis zu dem, was man zwei Generationen vorhat, muss eine Revolution gewesen sein. Das ist so vielleicht vergleichbar, so stelle ich mir das immer vor, als wenn wir sagen, mit der Gesellschaft von 78 verglichen, wir haben heute ein Bildungsniveau, auf dem Großteil der Menschen sich mit Quantenmechanik, künstlicher Intelligenz und ganz komplizierten Differentialgleichungen auskennt. Und wenn wir jetzt gucken in unsere Bildungslandschaft, dann würden wir sagen, ja, das ist auch so. Wir haben genau diese Leute, das sind diese MINT-Fächer, um in diesem Feld zu bleiben, wo wir beide uns vielleicht ein bisschen besser auskennen, wo wir sagen würden, da hat die Bildung voll durchgeschlagen. Nicht jeder von uns kann einen Quantencomputer designen, ich bin da wahrscheinlich eher schwach, aber viele von uns haben zum Beispiel eine Vorstellung, wie man aus komplizierten Werkstoffen eine komplizierte Geometrie einer Getriebewelle errechnet. Das haben wir beide irgendwann noch gelernt, so schrecklich wie das war. Ich sage nur Sicherheitsbeiwert. Ja, oder wie man ein kompliziertes eine Leittechnikarchitektur auslegt oder überhaupt sich in der Vorstellung eine Computerarchitektur für ein Unternehmen ausdenkt. Und wir haben diese Mengen Menschen heute, und zwar in großen Mengen. Das ist ein Effekt der Bildung der letzten 30, 40, 50, 60 Jahre. Man stellt sich mal vor, wir hätten die heute nicht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? Also als Frage, um mal zu sagen, Was wäre dann? Wo würde unsere Gesellschaft stehen, wenn wir diese Köpfe vielfältigst heute nicht hätten?
Um es mal ganz provokativ auszudrücken, vielleicht können wir das noch erleben, wo die Gesellschaft dann steht, wenn wir das nicht mehr haben. Okay. Weil im Moment scheint der Trend ja auf jeden Fall so zu sein, dass zumindest das Bildungsniveau im Großen und Ganzen abnimmt. Also wenn man sich die PISA-Studien anguckt, wird insbesondere das Verständnis auch für MINT-Fächer und auch die Akzeptanz für MINT-Fächer deutlich geringer. Und in meinen Augen, es war schon kurz nachdem ich meine Schullaufbahn vollendet hatte. Erfolgreich möchte ich das nicht nennen, weil bei mir war das schon, und da kommen wir vielleicht jetzt gleich auch mal, können wir die Kurve kriegen zur anekdotischen Evidenz von uns selber. Ich habe einen Abschluss, ja. Ich habe sogar mehrere als einen. Ja.
Siehst du, das ist, ja. Landläufig ist das, das, was man unter Erfolg bucht.
Wir wissen alle von Loriot. Jodeldiplom, dann hat man was Eigenes.
Wenn die Leute mal aus dem Hause sind, ja.
Genau, eben. Aber eine Sache, die mir damals schon aufgefallen ist und die, glaube ich, bis heute unverändert ist, die ich auch für massiv schwierig halte, ist genau das Thema, was du eben sagtest. Wir kommen jetzt nun mal aus diesem Fach, aber dementsprechend kann man es auch gut beobachten. Gerade was MINT-Fächer angeht, ist die Bildung, die in Schulen ausgeübt wird, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das bis heute geändert hat. Also, wie lange bin ich jetzt aus der Schule? Knapp 22 Jahre. Es gibt quasi niemanden, der einem vermittelt, was denn Ingenieurswissenschaften beispielsweise sind, was man da tut, welchen Zusammenhang es gibt, wie diese Dinge miteinander wechselwirken und auch, ich fasse es mal so zusammen, welche Faszination sowas haben kann. Das wurde nie vermittelt. Und dementsprechend ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn nicht von zu Hause aus dieses Interesse mitgegeben wird, das weiterzutragen. Und ich glaube, da kommen wir zu einem allgemeinen Thema. Es wird im Moment sehr viel darauf gesetzt, dass Dinge von zu Hause irgendwie mitgegeben werden. Und allein das sorgt natürlich für eine massive Schieflage auch in der Bildungslandschaft. Das heißt, die aus einem, ich nenne es mal, sozial schwacheren Umfeld kommen, haben per se schon mal etwas schlechtere Startbedingungen. Oder sogar massiv schlechtere Startbedingungen. Ja, weil die Schule gar nicht mehr dafür ausgerüstet ist, Leute noch so weit zu bringen, dass von dort aus quasi etwas von null auf erarbeitet werden kann, und dementsprechend dann auch gleiche Stände hervorgerufen werden. Weiteres Thema, was mir persönlich gar nicht so bewusst war, was mir, kann ich auch empfehlen für jeden, der sich für das Thema interessiert. Es gibt einen Soziologen, Aladin El-Mafalani, gibt einen recht langen Podcast von Hotel Matze mit ihm, was auch, sage ich mal, populärwissenschaftlich ganz gut ist. Es gibt auch ein Interview bei Daniel Jung. Gibt mehr Content von ihm. Hat auch mittlerweile meines Erachtens auch völlig zu Recht das Bundesverdienstkreuz gekriegt, weil er sich wirklich sehr, sehr gute Gedanken macht und er halt auch, wie wir beide das lieben, sehr emotionslos und sehr rational argumentiert. Aber ein Thema, was wir natürlich mittlerweile auch haben, wir haben eine massive Migrationsgesellschaft, und er brachte das Beispiel einer Schule, die er besucht hat, wo, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube 120 verschiedene Nationen an einer Schule waren, mit über 50 verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden, an einer Schule. Und das ist eine Realität, in der wir uns bewegen und mit der wir umgehen müssen. Und vor allen Dingen ist das besonders Interessante daran, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es schwierig wird, Migration noch zu verarbeiten, wir sie aber brauchen.
Das ist ein guter Punkt.
Völlig paradox.
Nee, das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist genau das Paradoxon.
Ja.
Wir brauchen die Zuwanderung. Also, ja, dann wäre doch eine der... Oh, jetzt kommen wir weg vom Bildungsproblem. Das ist natürlich eine politische Frage.
Ja, es ist sehr, sehr eng miteinander verwoben natürlich, ne?
Wo ich immer nervös geworden bin, ist... Also, ich glaube... ich gehe mal ganz tief runter, ja? Ich glaube, das Hauptproblem ist die Kategorienverwechslung. Das klingt jetzt abstrakt, ich versuche das mal zu erklären. Du hast eben das Stichwort schon gesagt. Also, ich zitiere jetzt einen meiner Lieblingsbuchschreiber zu dem Thema Bildung. Das ist Dietrich Schwanitz, der hat ein Buch geschrieben, man glaubt es kaum, es heißt Bildung. Alles, was man wissen muss. Da spielen übrigens die MINT-Fächer eine ganz, ganz schwache Rolle. Der Dietrich Schwanitz redet mehr davon, dass man sich im Museum zurechtfindet und auch ein bisschen Literatur kann und auch Shakespeare versteht. Lassen wir das mal dahingestellt. Er hat einen ganz anderen Punkt gesagt. Das ist im Vorwort eines Buches. Das ist ein sehr gutes Buch. Wer also Lust hat, das mal zu lesen, ich empfehle es. Wer es auswendig lernt, hat eigentlich Zutritt zu den Bildungsfragen zu den Bildungsdiskussionen, die man annimmt, die in gebildeten Schichten gesprochen werden. Das ist ein eigener Kodex, das muss man verstehen. Aber es führt jetzt hier zu weit. In seinem Vorwort steht, die Schulen sind überfordert und die haben sich das zum Teil selber eingebrockt. Die sind auch teilweise von der Politik dahingetrieben worden. Die machen einfach Dinge, für die sie nicht gemacht sind. Eins ist Erziehung. Also wenn man Leuten beibringen muss, wie man sich leise benimmt und wie man, ist es zum Beispiel ist melden. Hatte ja einen einfachen Effekt in der Schule früher, als wir das noch kannten. Also bei mir ist das schon ganz lange her. Aber als man sich gemeldet hat, war eigentlich eine der Kernideen, die anderen sind still. Das hatte den Vorteil, dass der Lehrer, das ist einem erst hinterher aufgefallen, ja, mit dem Rückblick. Als man da gesessen hat, habe ich immer gedacht, melde dich, dann geht die Stunde schneller rum. Aber der Effekt ist, glaube ich, ein anderer. Das ist nämlich eigentlich zeigen irgendwie 20 Finger auf. Im Idealfall, ja, von 30 Leuten zeigen 20 Finger auf. Heute kriegst du schon gar keine 30 mehr zustande. Vielleicht doch. Vielleicht sind es auch 38. Na, egal. Und dann kann der Lehrer auswählen und sagen, Markus, du kommst jetzt dran. Björn, du bist mal still oder umgekehrt. Und dann kann der eine reden und die anderen hören zu. Und ich war mal mit meinen Kindern, ab und zu habe ich mal so Sachen begleitet und da waren die Eltern ab und zu mal eingeladen. Ich habe das nur anekdotisch. Dann war ich also in so Schulen drin und habe mir die Unterrichter angesehen und habe gedacht, wow, das ist ein Airbus-Start. Wie die Lehrer das aushalten ohne Gehörschutz, war mir wirklich schleierhaft. Das wurde von Klasse zu Klasse, ich habe also 3 Kinder, die sind alle so 2-3 Jahre auseinander. Das heißt, ich konnte das in Abständen von 6 Jahren sehen. Grundschule bis Gymnasium und Oberstufe und konnte ich die ab und zu mal anschauen live. Ich habe gedacht, wer hält diesen Lärm aus? Das war also gar nicht so mit Aufzeigen und so weiter, sondern es war so, dass die erste Viertelstunde haben alle gebrüllt, die letzte Viertelstunde haben alle gebrüllt. In der Mitte konnte man so ein bisschen Unterricht machen. Am besten war das ja immer, wenn die irgendwie die in Gruppen organisiert haben, dann konnten alle mal was tun. Also die Schule soll gleichzeitig erziehen, die einfachsten sozialen Interaktionen organisieren, wie zum Beispiel leise sein, wenn andere reden. Und dann soll sie gleichzeitig Bildung vermitteln, also Wissen transportieren oder sich Wissen erarbeiten lassen. Meine Beobachtung war damals, das ist unmöglich in diesem Umfeld. Also wenn man dann sagt, ja, die sollen sich selber lernen, Methoden zu schaffen und Wissen zu erarbeiten. Die Tage, die ich erlebt habe, die waren ungelogen nahe an der Unmöglichkeit. Jetzt sind meine Kinder heute irgendwie zwischen 25 und 30. Die in Rechnen begabten können jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Und
du bist da ja war junger Vater.
Ja, jung geblieben. Und ich denke, wenn mir jetzt Leute sagen, das soll angeblich schlimmer geworden sein, dann frage ich mich, ist jetzt aus dem Airbus-Start ein Saturn-5-Start geworden? Oder wie soll man diesen Lärm im Klassenzimmer noch steigern können? Das ist das Erste, was mir schwerfällt. Und das Zweite ist, diese Kategorien, was du jetzt, also deswegen sage ich Kategorienverwechslung, das ist also schon mal Bildung und Erziehung. Jetzt kommst du ja zu dem dritten Schritt. Jetzt kommen wir zu gesellschaftlicher Teilhabe und Gerechtigkeit, wobei es wahrscheinlich begabtere Leute als mich gibt, die sagen, ich kann Gerechtigkeit der Gesellschaft definieren. Ich könnte es gar nicht. Also ist es Verteilungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, politische Teilhabe, soziale Teilhabe. Ich kann das alles nicht sagen. Ich bin da kein Fachmann. Aber der Punkt ist, soll Schule das auch noch alles können? Das heißt, man hat Schulen, die Bildungsorganisation, die Wissensentwicklungs- und Übertragungsfunktionseinrichtung, die hat man in den letzten 60 Jahren sowas von überfrachtet mit politischen Folgerungen und Ansprüchen. Du lieber Himmel, wer soll das denn tun? Und da bist du bei diesem Migrationsthema zu sagen, warum hat man hat auf Schulen was abgeladen, die offenbar nach meinem Verständnis in keiner Weise darauf vorbereitet. Und ich komme gleich noch zu der politischen Frage, wenn du mich lässt. Das wirf mir ein Stichwort zu, sonst vergesse ich das gleich wieder. Wie soll die das leisten? Wie soll eine Institution, die ja schon ausgelastet ist mit der Problematik, bring mal didaktisch Wissen überhaupt rüber? Wie soll die diese anderen Kategorien, Moral, Politik, soziale Teilhabe, Gerechtigkeit, wie soll die das leisten?
Ehrlich gesagt, bei diesen Kategorien war ich noch gar nicht, sondern ich war bei einem rein funktionalen Aspekt, nämlich du hast eine Menge von Personen, die alle überhaupt nicht in der Lage sind, quasi die Informationen, die du vermitteln möchtest, das reine Wissen, was du vermitteln möchtest, sauber aufzunehmen, weil sie der Sprache, die verwendet wird,
Kommunikationskanal
gar nicht. Also, ne, also die anderen Dinge kommen noch on top, ne, das war aber gar nicht unbedingt das, was ich referenzieren wollte, sondern vor allen Dingen halt einfach erstmal die reine Fähigkeit, das zu tun. Und das geht natürlich dann weiter damit, dass wir derzeit, und das macht auch ein Thema aus, was die Kapazitäten der Schulen ausmacht. Wir haben quasi ganz wenig Möglichkeiten, auch die Leute, die dann oder die Kinder, die dazu kommen, dann entsprechend zu befähigen, das auch zu tun. Also das heißt, deutsche Sprache zu vermitteln und dementsprechend dann halt auch frühzeitig wieder am normalen Unterricht teilhaben zu lassen. Ja. Und allein das ist schon ein Riesenproblem und in meinen Augen ein weiteres Problem, was schon zu meiner Schulzeit und was auch etwas ist, wo ich noch nie jemanden habe positiv drüber reden hören. Das größte Problem oder eins der größten Probleme, die wir haben, ist, warum haben wir eine föderalistische Bildungspolitik?
Na gut, das kommt aus dem Grundgesetz, das wissen wir ja, das ist irgendwie noch historisch gewachsen und du kriegst es jetzt nicht mehr raus, ne? Gedacht war es anders. Eine der Kernideen war ja mal, mach's nicht wie in der Nazi-Zeit im Dritten Reich, wo du sagst, du beeinflusst alle Leute von zentraler Stelle, mach's dezentral, dann hast du verteilte Machtstrukturen und dann kannst du politische Beeinflussung ein bisschen leichter abwenden. Da hat man nicht an Internet und moderne Kommunikationsmedien gedacht.
Ich stelle auch nicht die Idee oder ich stelle auch nicht den Ursprungsfrage. Ob es noch zeitgemäß ist, stelle ich in Frage.
Ja, selbstverständlich. Da kann man, die Frage ist ja absolut berechtigt. Nur du kriegst es halt mit 2/3 Mehrheit aus dem Grundgesetz raus und damit hast du ein politisches Mehrheitsproblem. Und damit ist es unlösbar. Hat gute, schlechte Seiten. Ne? Bei der Schuldenbremse würden wir vielleicht sagen, hat gute Seiten. Ist nicht ohne Grund reingekommen, kommt jetzt schwer wieder raus. Dasselbe gilt für gewisse föderalistische Geschichten und da sagst du, ja, die sind vielleicht nicht mehr zeitgemäß, kriegst du auch nicht mehr weg. Dieselbe Frage wäre ja, warum hast du 17 oder 15 oder 21 oder 2300 Bundesländer? Könnte man die zusammenlegen oder nicht? Aber, ne? Ja, ich komme vielleicht nochmal auf diese zweite Frage kurz. Diese Frage der Kategorien. Wie gesagt, ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, und wir sind ja noch gar nicht bis zur Universität gekommen, wir beide waren ja jetzt kurz am Fuß der ganzen Bildungsproblematik, nämlich da, wo die Schulkinder, sagt man Kinder und Kinderinnen, eingeschult werden. Also da, wo die ersten Schritte in die Gesellschaft machen, das ist vollkommen richtig, was du sagst, diese Kommunikationskanäle. Und ich weiß das noch von meinen Kindern, ich habe die dann mal gefragt und gesagt, so, wie ist das, wie hat das funktioniert, wenn so bei euch Kinder dazu kamen aus Japan, aus China, also die waren an so einer Schule, die war schon sehr kulturell vielfältig. Das war damals das Innenstadtgymnasium in Essen, von dem es auch oft die Frage gab, ob man es überhaupt noch bereithält, weil man immer sagte, das hat eigentlich ein ganz komisches Einzugsgebiet. Der Vorteil war, du konntest damals aus dem weiteren Rhein-Ruhr-Gebiet dahin gehen und die Kinder, unsere kamen aus Ratingen dahin. Die waren immer sehr, sehr froh beim Aufnehmen, waren auch sehr vielschichtig. Heute würde man sagen, Diversität war hoch. Und die Kinder, meine eigenen, haben mir dann damals gesagt, naja, die hat man bei uns in die Klasse gesetzt. Das war, wie gesagt, eine der bestimmt fortschrittlichen Schulen Nordrhein-Westfalens. Bestimmt auch intellektuell nicht an der Unterkante. Die hat man dann reingesetzt, bis die Deutsch konnten. Ich weiß dann nicht, ob es begleitende Deutschkurse etc. gegeben hat, aber eins der Effekte war, die saßen eventuell ein Jahr rum. Jetzt hatten diese Kinder oft zu ihrem Glück einen ausnehmend hohen Intelligenzquotienten. Das heißt, die haben das dann schnell erlernt. Aber das war jetzt nicht so, dass man einen Sonderpfad eingerichtet hatte für diese, die diesen Kommunikationskanal Deutsch nicht hatten. Sondern es wurde umgekehrt erwartet, guck mal, wie schnell du den hast. Und ich war als junger Mensch, also mit 15, damals habe ich an so einem Austauschprogramm teilgenommen, also mit 14, glaube ich, nach England für einige Wochen, war noch verdaulich, war auch eine Partnerschule, unserer Schule in Hannover und später dann ein Jahr Highschool nach Amerika in Michigan damals. Gut, das war Landbevölkerung, ziemlich rural. Und der Unterschied damals zwischen den Bildungsgesellschaften war so hoch, dass ich in der 10. Klasse war und dann in die 12. Klasse eingestuft wurde. Und ich habe dann bestimmt eins der besten Highschool-Diplomas gemacht. Jetzt bestimmt nicht, weil ich so klug war, sondern weil einfach der Bildungsunterschied damals extrem hoch war. Konntest also mit Deutschland 10. Klasse locker in Amerika die 12. Klasse überleben, obwohl mein Englisch, naja, ich sag mal, hinterher war es besser als vorher. Es war also nicht so super am Start. Das ist dann schnell gut geworden. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt war damals, das war mir aufgefallen, wir haben selbstständig gelernt. Wir hatten gelernt, einfach systematisch Stoff aufzuarbeiten, nachzuarbeiten, Dinge freiwillig zu tun. Wir hatten so ein, heute würde ich sagen, preußisch-lutherisches, reformistisches Bildungsideal, das war uns eingeimpft worden. Das war nicht freiwillig. Aber für uns war es, wir waren in Übung. Und in dem Rhythmus, ja. Und haben einfach gesagt, da wurde was angeboten, wir haben das nochmal wiederholt, wir hatten Hausaufgaben gemacht. Es gab eh nicht so viele Hausaufgaben, es gab dann irgendwie Study Hall in Amerika. Da konntest du die wenigen Hausaufgaben, die es gab, nacharbeiten. Es wurde gar nicht so viel geübt, das kam eigentlich eher durch die Wiederholung. Und heute sagt man mir, das ist so, wie deutsche Schulen funktionieren. Damals war das noch so unser Wissensvorsprung. Und der Lernvorsprung, der kam einfach durch diese Methode, glaube ich. Und zum Teil ist auch diese Methode verloren gegangen.
Wie gesagt, ich meine Erfahrung mit Schulsystem ist schon ein bisschen älter. Allerdings bei uns war es weniger so, und das ist auch ehrlich gesagt genau das, was mich persönlich an meiner Schulkarriere immer gestört hat. Es war halt, vorne wurde irgendwas vorgetont, auch im Zweifelsfall Dinge, die mich, sagen wir mal, eher am Rande bis gar nicht interessiert haben, wo auch die Anwendbarkeit, ich sag mal, ist schön, wenn man es mal gemacht hat, aber es wurde dann teilweise auch so exzessiv durchgekaut, dass du es irgendwann nicht mehr hören konntest. Und das hat mich immer massiv umgetrieben, ne? Dass du eigentlich das Gefühl hattest, du vergeudest deine Zeit, weil's überhaupt nichts bringt. Und ich muss sagen, ich habe mich an der Universität deutlich wohler gefühlt, aus zwei Gründen. Das eine war, du konntest dir das, also du warst vollständig selbstverantwortlich. Ja, also du konntest dir, du konntest machen, was du wolltest. Am Ende hat das Ergebnis gezählt. Ja, und das zweite Thema war natürlich, ich sag mal, da kann man jetzt sehr, sehr lange drüber streiten. Aber du konntest dir natürlich in einem sehr, sehr stringenten Rahmen auswählen, womit du dich beschäftigen magst. Ja, ich persönlich würde sogar sagen, ich bin relativ vielseitig interessiert. Also es gibt bestimmte Dinge, da habe ich bis heute irgendwie, sage ich mal, keinen tieferen Zugang zu gefunden. Das ist aber eher an einer Hand abzählbar. Aber Dinge wie Lesen und irgendwelche mathematischen Methoden und so weiter, das hat mich schon immer interessiert. Ja? Also es war nicht so, dass das irgendwann mal gekommen ist, sondern es hat mich immer interessiert. Das wurde einem aber irgendwie so ein bisschen in der Schule auch ein bisschen vergällt. Es gibt ein schönes Lied von einem Kabarettisten, ich vergesse immer, wie er heißt, das heißt Deutschlehrer, wo es die etwas sperrige Textzeile gibt. Wenn ihr das Interesse für ein Buch wecken wollt, dann lasst es aus eurem Deutschunterricht heraus. Und genauso war es teilweise auch. Es wurde dann selbst gute Bücher, die dir viel, viel Freude bereitet haben, also beispielsweise Dürrenmatt, die Physiker, wahnsinnig gutes Buch, ja. Das dann aber so zu Tode gequält wurde, dass du es am Ende einfach nicht mehr hören konntest. Und das sind Dinge, die mir am Ende in der Schule sehr, sehr schwer gefallen sind und dann halt auch wenig Interesse daran übrig geblieben ist. Und ich glaube, genauso ist es halt auch. Auf der anderen Seite kannst du sehr, sehr schnell abgehangen werden und dann bist du auch hoffnungslos verloren. Und ich glaube, die Kompetenz, sich einem Problem zu nähern und sich Wissen selbsttätig anzueignen. Ich glaube, das ist das, was Schule eigentlich vermitteln müsste, es aber nicht tut. Und das ist auch das, was aber in der Universität kriegst du nicht mehr beigebracht, aber es wird von dir verlangt. Also du musst es dann irgendwie können, ja. Und wenn du es nicht kannst, verstehst du nicht mehr. Aber es ist die wichtigste, also für mich auch in der Retrospektive, die wichtigste Kompetenz, die ich in meinem Leben erlangt habe, ist, mich einem Problem zu nähern und mir Wissen anzueignen. Und ich glaube, das wird noch viel mehr, insbesondere in Zeiten von ChatGPT, weil wenn ich nicht mehr beurteilen kann, ob das, was mir da jetzt gerade zum Fraß vorgeworfen wird, denn irgendwie einigermaßen schlüssig ist, bin ich ja hoffnungslos verloren.
Und jetzt haben wir die Überleitung, ne? Genau das war das, Bildung heute. Das, wir haben jetzt gesprochen, so Bildung früher, also von ganz früher, 1807 bis heute. Und die Frage ist ja, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich beide zu wenig Fachleute, ne? Wie sieht Bildung zukünftig aus? Ich glaube, was wir höchstens machen können, wäre die Anforderungen an Bildung formulieren. Also als, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlich Betroffene, ne? Also vielleicht, das war vielleicht so die Zusammenfassung dieser ersten 45 Minuten zu sagen, können wir uns auf, sagen wir mal, so ein Kanon an Dingen einigen, was Bildung, was eine Gesellschaft, so ist es vielleicht richtig formuliert, ja, von einem Bildungssystem und einem Bildungsmechanismus erwarten können sollte und muss. Das eine ist, glaube ich, die Grundfrage zu sagen, Die Gesellschaft muss sich, denke ich mal, entscheiden. Das ist eine grundlegende Frage. Will sie eine Wohlstandsgesellschaft sein oder will sie das nicht? Und jetzt muss man ganz fein aufpassen. Wenn man jetzt sagt, ja, das brauchen wir alles nicht, dann muss man immer sagen, das, was wir alles jetzt scheinbar nicht brauchen, ist eventuell gar nicht so einfach zu verzichten. Also ich mache mal einen einfachen Fall. Wenn wir jetzt runtergehen auf 20-Stunden-Woche, dann kann es sein, dass die Gesellschaft gar nicht mehr in der Lage ist, all diese Überschüsse durch Produktivarbeit zu erwirtschaften, die wir aber brauchen, um Internet, Autobahnen, Straßen, Radwege und Krankenhäuser und Warmwasserversorgung überhaupt zu finanzieren. Das heißt, eventuell ist dann unsere Krankenhausversorgung gar nicht mehr gut, weil andere so wenig arbeiten. Also das sind so Rückkopplungseffekte, die müsste man bei der Wohlstandsdiskussion, anderes Thema, mal im Kopf behalten. Also einfach zu sagen, wir können das doch hier einfrieren, wir brauchen gar keine Wachstumsgesellschaft oder noch besser, wir schrumpfen die sogar. Ich glaube, das ist ein heikles Thema, das sich eine Gesellschaft ziemlich gut überlegen muss. Jetzt müssten wir sagen, bleiben wir mal auf dem Pfad. Wir würden gerne unseren Wohlstand, so wie er heute ist, erhalten, unter verschiedenen Randbedingungen. Wir können vielleicht anders mit unserer Freizeit umgehen, weniger anders konsumieren, vielleicht auch über das Nachhaltigkeitsthema, was man mal definieren muss, auch nochmal nachdenken. Aber sagen wir insgesamt, wir möchten so von der Art, wie wir leben, nicht unbedingt hart runter. Dann wären wahrscheinlich die Ansprüche an eine Bildungsgesellschaft, die das versagen, wir bräuchten mindestens, das glaube ich entscheidend, ne? Mindestens den Bildungsgrad, den wir die letzten 10, 20 Jahre herausgeworfen haben. Nicht berücksichtigen, kann jetzt nichts sagen über diese Momentaufnahme. Ich kenne das Blitzlicht nicht, was wir heute in der Gesellschaft machen würden. Aber wir bräuchten, um den Wohlstand zu haben, den wir eventuell seit 10, 15, 20 Jahren auch verfrühstücken, auch das Bildungsniveau von 10, 15 Jahren mit der Menge eventuell nochmal gesteigert, da komme ich gleich drauf, um wenigstens das überhaupt erhalten zu können. Und Steigerung bedeutet, ich brauche ja Menschen, die genau über dieses Methodenwissen verfügen, das du eben beschrieben hast. Und das wäre die Anforderung, damit ich die Innovation, von der ich irgendwie immer träume, dass ich die morgen habe, überhaupt noch erzeugen kann. Denn diese Innovation wäre das einzige Kapital für wirtschaftlichen Mithaltekapazität mit anderen Nationen, die sich eventuell auf unsere Wachstumsdiskussion gar nicht einlassen, sondern sagen, wer weißt du, Markus, mir ist das eigentlich auch wurscht. Wir wachsen jetzt mal weiter. Ihr könnt ja mit Nachhaltigkeit machen, was wir wollen. Wir verschleudern hier die Ressourcen. Da können wir uns in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz dreimal auf die Hinterbeine stellen. Das wird am globalen Sozialprodukt überhaupt nichts verschieben. Oder nur im 2%-Bereich. Und wir werden dann auch einfach überholt und dann in der Folge abgehängt. Das heißt, du sitzt dann auf deinem postindustriellen Degrowth- oder Nichtwachstums- oder Erhaltungspfad. Der Erhaltungspfad ist aber automatisch schrumpfen, weil alle anderen sagen, bleibt ihr da mal stehen, wir beschleunigen. Und wir machen auch Bildung und wir machen Innovation und wir ziehen das ganze Register. Und da könnt ihr euch anstellen, wie ihr wollt. Das interessiert uns einfach gar nicht. Also das kann einfach auch durch den Wettbewerb der Nationen kommen. Und das ist exakt genau das, was ich erwarte. Der Wettbewerb der Nation. Und die Frage ist, sind wir für diesen Wettbewerb, nicht für unsere eigenen Philosophien, sondern für den Wettbewerb mit allen anderen global gut aufgestellt?
Ja. Ja, und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, respektive, ich muss ehrlicherweise sagen, die ganze andere Diskussion ist für mich eine Randerscheinung, die in meinen Augen auch irgendwann wieder abebben wird. Da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken darüber, weil das für mich ein ungangbarer Weg ist. Also das ist für mich Fantasterei. Und widerspricht halt auch meiner tiefsten Überzeugung, nämlich dass Technologie Wohlstand für die Menschheit erzeugt. Also deswegen bin ich Ingenieur geworden.
Ja, no, das ist auch besser, heißt, was du sagst. Das ist unabhängig von der, in der Vergangenheit, sagen wir mal bis 1989, ja, war es unabhängig vom politischen und gesellschaftlichen System. Diese Frage, genau das, was du gesagt hast, nämlich es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel, dass alle sozialistischen Gesellschaften, wie erfolgreich auch immer, ganz viel Schwerpunkt auf Bildung, Innovation und Technologie gelegt haben. Es war vielleicht systembedingt, dass sie es nicht umsetzen konnten. Ich sage immer, die große Leistung der DDR war es, den größten Computerchip der Welt zu bauen. Okay, ja, ich meine, die haben vielleicht eine Sache nicht mitgekriegt, das war ein Vorzeichenfehler, könnte man sagen, dass es bei Computerchips darum geht, den allerkleinsten zu bauen. Also, Kleinheit war in der Größe des glorreichen Sozialismus vielleicht nicht vorgesehen. Aber von dem kleinen Spaß mal abgesehen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass also über Stalin, Mao, die haben das mit den verrücktesten Methoden gemacht. Und das hat auch Millionen von Menschenleben wahrscheinlich gekostet. Aber es gibt keinen Zweifel daran, vielleicht bis auf Pol Pot in Kambodscha, dass du sagen würdest, die totalitären Systeme haben an einem nicht gezweifelt, zumindest im Sozialismus. Es geht um Innovation, es geht um Technologie, es geht um Energieeinsatz. Und darüber kriegen wir dann den Wohlstand für die Arbeiter der Faust und die Arbeiter der Stirn. Die Arbeiter, sagen wir mal, des Korns, ja, wenn du die Agrarleute noch mit dazu nimmst. Aber diese Fragen wie heute, dass wir sagen, wir gehen eigentlich zurück auf ein Wohlstands- und Primitivitätsniveau, das hat es, glaube ich, damals auch nicht gegeben.
Nach einer kleinen technischen Störung sind wir wieder zurück. Und zwar hat es uns einmal das Internet zerstört. Man merkt, wir sind in Deutschland.
Ich habe hab Internet die Growth gemacht.
Quasi. Vielleicht wurde dir das abgeschaltet, Markus. Wir sollten das aber vielleicht auch als Anlass nehmen, da wir mittlerweile schon, ich glaube, wieder deutlich über 45 Minuten unterwegs sind.
Das endlose Gequatsche mal einzustellen.
Also, sagen wir es mal so, wir können ja unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht überstrapazieren. Und ich weiß ja, dass auf dich schon Spargel wartet. Mm. Und ich habe auch mittlerweile Hunger. auf mich weiß ich aber noch nicht, was wartet. Vielleicht als kleine Anmerkung vorab, am Ostermontag werden wir eine Pause einlegen, eine wohlverdiente. Und auch dementsprechend ja keine Folge veröffentlichen.
Und auf direkten Wunsch können mich die Leute anschreiben oder uns beide und dann erzähle ich meinen Osterwitz. Das mache ich aber nur, weil der religiös oder religiös anstößig sein könnte oder wirken könnte, machen wir das nur auf direkten Wunsch und dann auch mit dem Disclaimer, dass wer das tut, das auf eigene Gefahr.
Das auf jeden Fall. Also ich sage, verbleiben wir einfach so. Wenn wir mehr als 10 Rückmeldungen bekommen, dass die Leute gerne diesen Witz hören möchten, aktive Rückmeldungen, dann würde ich sagen, erzählst du ihn als Einstieg in die nächste Folge.
Brutalstmöglich.
Ja. Das fände ich einen schönen Kompromiss. Ja. Wenn nicht, dann gibt's den, also für jeden, der dir schreibt, er kriegt ihn persönlich.
Bringen die Leute ihn direkt, genau. Und als Kanal nehmen wir unseren LinkedIn oder direkt an uns.
FVI. Die Leute möchten entweder podcast@fvi-ev.de oder LinkedIn uns beide anschreiben.
Aber hier nochmal der Disclaimer.
Ich hatte auch einen Witz im Angebot. Also das heißt, ich sag mal, den hatten wir eben auch.
Dann machst du deinen Osterwitz, ich mache meinen Osterwitz. Deiner ist nicht so, wie soll ich sagen, so offensive, ne?
Nö, der geht.
Meiner geht eigentlich auch, aber wir wollen keine Gefühle verletzen. Nicht so
Ostern. Und wir wollen ein bisschen Spannung aufbauen.
Das wichtigste Fest der Christenheit. Also das ist der Teil, den ich ernst nehme.
Das ist richtig. Ja. Und das, im Moment ist, glaube ich, auch Ramadan, ne? Ja, doch, im Moment ist auch Ramadan.
Irgendwas ist ja immer.
Ja. Das sowieso. Gut, damit sind wir am Ende unserer kleinen Folge.
Wir machen vielleicht nochmal, wenn das Interesse groß genug ist, würde ich vorschlagen, vielleicht geht das ja auch allen fürchterlich auf den Sender. Und jeder sagt, verschont mich mit dem Unsinn. Dann könnten wir ja nochmal nachlegen. Falls also das Interesse da ist, würde ich sagen, es gilt ja sowieso immer, ja? Also wer gute Ideen, Themen etc. hat, einfach einschicken oder noch besser in den Podcast kommen, oder? Und selber mitmachen.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine Idee gewesen, mein Aufruf. Insbesondere Leute, die sage ich mal, sehr, sehr engen Kontakt haben, auch zu Leuten, die gerade mit ihrer Ausbildung anfangen, die gerade die Schule absolviert haben, die vielleicht auch gerade die Universität absolviert haben, was auch immer. Also auf jeden Fall in so, sage ich mal, sehr bildungsnahen Bereichen tätig sind. Und mich würde mal interessieren, wie im Moment die Erfahrungen sind und was auch die Wünsche insbesondere aus der Industrie wären.
Ja.
Also ob wir alleine sind mit unserer Wahrnehmung oder ob wir vielleicht da noch andere finden oder vielleicht auch ganz andere Meinungen finden, die sagen, es ist ja alles viel besser geworden, weil die Leute heute bestimmte Skills haben, die sie früher nicht hatten. Also auch diese Meinung ist ja durchaus zulässig und vielleicht sind wir einfach auf dem Holzweg. Dementsprechend gerne Bescheid sagen und sich melden.
Vielleicht und abschließend. Dann schauen wir. Und vielleicht noch abschließend. Kleinen Witz vom Andreas, ist das Andreas, heißt er, glaube ich, ne? Dorfer? Moment, ich muss nachgucken. Genau. Also vom Herrn Dorfer, österreichischer Kabarettist. Nicht Andreas, heißt der nicht. Ich muss nachgucken, verflixt. gemeinsam, der auch mal gemeinsam mit Josef Hader, meinem anderen Lieblingskabarettisten, aufgetreten ist und ist, ich glaube, in dem Film Indien ganz sehenswert. Und der Herr Dorfer, der hat so einen Standardwitz im Programm und sagt immer, der ist ja Österreicher und sagt immer, na, die Erklärung ist eigentlich leicht. In Österreich sagt man immer, wir gehen in die Schule und in Deutschland sagt man, wir gehen zur Schule. Und der Unterschied ist, warum die Österreicher klüger sind, gehen in die Schule hinein. Alfred Dorfer.
Alfred, okay. Ja.
Das erklärt vieles. Das erklärt vieles.
Ja.
Und wir haben früher immer gesagt, Markus, gehst du gern zur Schule? Wir haben immer gesagt auf die Frage, Markus, gehst du gern zur Schule? Ja, ich gehe auch gern zurück. Nur das dazwischen ist unglücklich.
Ja. Schöne
Schulwitze gibt es, glaube ich, genügend. Ne?
Die haben früher Schule gemacht. Gut, wir sind am Ende angekommen. Unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wir sagen
frohe Ostern.
Und frohe Ostern. Tschüss und frohe Ostern.